Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Petrus schreibt: Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Menge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren, und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, unsere Erde ist heruntergekommen in den letzten Jahren. Die Kinder gehorchen ihren Eltern nicht mehr. Das Ende der Welt ist nahe. So schrieb ein ägyptischer Priester um 2000 vor Christus, also vor 4000 Jahren. Vom Ende der Welt wird vielleicht schon so lange gesprochen, wie die Welt besteht. Es ist ein Lieblingsthema verschiedenster Sekten. Die Zeugen Jehovas etwa hatten das Weltende zum Beispiel für die Jahre 1914, 1925 und 1975 berechnet. Inzwischen haben auch sie gelernt, dass man das nicht berechnen kann. Aber manche glaubten, dass die Mayas glaubten, dass die Welt am 21.12.2012 zu Ende geht. Nun, die haben das nicht geglaubt. Und die geglaubt haben, dass sie es geglaubt haben, haben sich getäuscht. Und das ist ganz gut so. Aber die Frage ist die Beschäftigung mit dem Ende der Welt. Der Glaube an ein Ende der Welt in ihrem Zustand jetzt. Zeugt das nun von Schwärmerei und Dummheit oder von Nüchternheit und Klarheit? Ich glaube, dass beides der Fall sein kann. Eine falsche Beschäftigung mit dem Ende der Welt und mit endzeitlichen Themen sollte uns nicht davon abhalten, uns in nüchterner, biblischer Weise mit diesem Thema zu beschäftigen. Vor allem sollten wir die angemessenen Konsequenzen daraus ziehen. Und eine angemessene Beschäftigung mit diesem Thema kann nicht der Befriedigung unserer Neugier dienen, sondern der angemessenen Vorbereitung auf das, was kommt. Das heißt, es geht um die Einübung bestimmter Verhaltensweisen, mit denen wir diese Zeit bestehen können. Petrus sagt ja jedenfalls, es ist nahe gekommen das Ende aller Dinge, und er nennt die nötigen Konsequenzen. Es ist nahe gekommen das Ende aller Dinge. Woran merkt man das? Die Bibel sagt dazu sehr viel. Uns wären jetzt mehrere Predigten nötig, das alles zu erläutern. Ich möchte nur eine Sache mal nennen. Und das ist etwas, was wir aus der Geschichte schon kennen. Als das Ende des Zweiten Weltkriegs nahte, woran konnte man das erkennen? Daran, dass die Kämpfe um ein Vielfaches heftiger wurden. Das Ende war unausweichlich. Jeder Kenner der Szene konnte das sehen. Aber Hitler wehrte sich mit allen Mitteln dagegen und setzte sogar Kinder gegen die Siegermächte ein. Es hat sich nochmal alles zugespitzt und jeder war davon betroffen. Dass das Ende nahe gekommen ist, zeigt sich daran, dass die Turbulenzen zunehmen auf allen Gebieten. weil das gegenwärtige Weltsystem mit allem, was dahinter steckt, sich mit allen Mitteln gegen das nahende Ende zur Wehr setzt. Und wer denkt, die Zeiten werden ruhiger und besser, der irrt sich und ist unnüchtern. Es wird alles erschüttert werden, was überhaupt erschüttert werden kann, sagt die Bibel. Und wer bessere und leichtere Zeiten verspricht, ist ein Verführer. Nüchtern und besonnen dagegen ist, wer sich auf die Tatsachen einstellt und danach richtet. Und das kann niemand besser als die Christen, die wissen, dass Gott alles, aber auch alles unter seiner Kontrolle hat. Und dass Gott ein ganz großes und wunderbares Ziel mit der Welt und mit jedem Einzelnen hat. Und dieses große und wunderbare Ziel sollen wir erreichen. Und das bedeutet auch, dass wir die schweren Zeiten vorher, die wie Geburtswehen über diese jetzige Welt hereinbrechen, ehe sie dann erneuert und ganz neu wird, dass wir diese Geburtswehen überstehen und bestehen. Und dafür gibt Petrus Anweisungen für diese letzte Zeit. Und diese Anweisungen beinhalten logischerweise das Gegenteil von dem, was so Trend ist und was in Zukunft Trend in unserer Welt sein wird. Denn es geht ja um die Herrschaft Gottes. Und er zählt anderes, als in dem Reich dieser Welt, das vergeht. Und so ist es allgemeiner Trend, die Dinge aus eigener Kraft meistern und bewältigen zu wollen. Also mit unserem Intellekt, mit unserer Technik, mit unserer körperlichen Kraft, mit positivem Denken, mit ausgeklügeltem Management. Aber Petrus sagt zuerst, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet, wörtlich zu den Gebeten. Seid besonnen, das heißt, habt eine gesunde, von Gott heilgemachte Gesinnung. Nüchtern, nehmt die Dinge so wahr, wie sie sind. Flieht nicht in Rausch, lasst euch nicht ablenken von allem Möglichen, sondern stellt euch den Tatsachen. Und dann seht ihr, beten zu können ist eure stärkste Kraft. Beten zu können ist eure größte Chance. Beten zu können ist eure wirksamste Hilfe. Nur wenn ihr mit dem Gott eins seid, der alles unter Kontrolle hat, nur dann bekommt auch ihr die Dinge unter die Füße, die Dinge, die schwierig sind. Und Kirchen, Gemeinden und Einzelpersonen, die das Gebet nicht als ersten Schwerpunkt setzen, werden zuerst auf Abwege geraten und dann mit der Welt ihr Ende finden, enden. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Und deshalb uns besinnen auf das Wichtigste und Erste im Leben eines Christen und in der Gemeinde, das ist das Gebet. Die Gebete, dass wir als Einzelne beten, als Gemeinde und dass das Vorrang hat. Und der Bibel hat das Vorrang, bei uns vermutlich nicht. Und aus dem Gebet heraus, aus den Gebeten heraus fließt dann alles andere. Der allgemeine Trend ist, dass die Liebe erkaltet und alles immer härter wird. Hier steht, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Eine Liebe, die nicht nachlässt. Eine Liebe, die sich nicht entmutigen lässt. Ganz wörtlich, eine Liebe, die die Spannkraft nicht verliert. So wie die Liebe Gottes ihre Spannkraft nicht verloren hat, selbst als wir Menschen seinen Sohn gekreuzigt haben. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Das Fehlverhalten wird zunehmen. Und Fehlverhalten gibt es auch genug unter den Christen und in der Gemeinde. Aber dagegen hilft nicht Rückzug und Meckern, sondern die Liebe. Wer sich beim Fehlverhalten der anderen aufhält, der verschwendet seine Zeit und wird selber immer schwächer. Nein, das ist nur durch die Liebe zu bewältigen. Und dazu brauchen wir eine Liebe, die nur Gott geben kann. Die haben wir nicht aus uns selbst. Die Gemeinden sollen so etwas wie Inseln der Liebe sein, mitten im Meer des Versagens, wo so viele stranden. Und diese gestrandeten Versager, die sollten in der Gemeinde willkommen sein. Die nehmen wir an, nehmen wir hier auf, wenn wir in Gottes Liebe leben. Und wenn jemand in unseren eigenen Reihen in Sünde fällt, dann gilt dasselbe. Wir begegnen ihm oder ihr mit einer Liebe, die das aushält, die das schützt und wieder aufhilft. Vielleicht muss ich das nochmal betonen. Ja, es gibt Menschen, die versagen und die in Sünde fallen unter uns. Bei manchen ist das ganz öffentlich. Und alle zerreißen sich das Maul darüber. Bei manchen geschieht es verborgen zu Hause. Ist viel schlimmer, weil Menschen viel schlimmeren Schaden nehmen. Aber es weiß keiner und wir tun so, als wäre alles in Butter. Wenn die Gegenwart Gottes hier so da wäre wie im Neuen Testament, käme das jetzt ans Licht. Das wäre gut, denn es kommt irgendwann ans Licht, spätestens im Gericht, und dann ist es zu spät. Aber wenn es jetzt ans Licht kommt, egal ob es schon öffentlich ist oder nicht, dann brauchen wir diese anhaltende Liebe, diese Liebe, die die Spannkraft nicht verliert. Und die sagt, ich halte das jetzt aus mit dir. Und ich nehme dich so an und ich helfe dir auf. Wir gehen zusammen den Weg mit Jesus und zu Jesus weiter. Wir leben alle aus Vergebung, ich genauso wie du. Dann lasst uns zusammen weitergehen. Ich möchte, dass wir das verstehen und praktizieren. Dann lesen wir: Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Der allgemeine Trend ist wieder das Gegenteil, jeder kümmert sich um sich selber. Und die anderen gehen einen immer weniger an. Hier steht das Gegenteil, seid gastfrei. Ganz wörtlich, seid welche, die die Fremden lieben und demzufolge annehmen und aufnehmen. Schwierige Zeiten bestehen wir gerade nicht dadurch, dass wir uns nur noch um uns selber kümmern, sondern dadurch, dass wir uns umeinander kümmern und um andere kümmern. Auch um solche, von denen wir naturgemäß meinen, dass sie uns nichts angehen, weil sie fremd sind, uns fremd sind. Gastfrei sein untereinander bezieht sich zunächst auf die Christen untereinander. Eigentlich sind ja Kinder Gottes untereinander gar nicht fremd, können einander gar nicht fremd sein, weil sie einen Vater haben, weil sie zu einer Familie gehören. Vermutlich wird die Gemeinde, die wahre Gemeinde von Jesus, in kommenden Zeiten stärker im Untergrund leben müssen und verfolgt werden. Und dann wird das mit der Gastfreundschaft untereinander sehr aktuell. Bei uns ist das im Moment noch nicht so in Sicht, wir können es uns vielleicht gar nicht vorstellen. In China und anderen Ländern ist das längst Alltag und das wird sich ausbreiten weltweit auch bei uns. Und möglicherweise sind wir auch irgendwann oder schon bald herausgefordert, Christen aus den Ländern der Verfolgung bei uns aufzunehmen. Vielleicht sogar in unsere Häuser. Und könnte es sein, dass sie uns eventuell sogar mehr zu geben haben, als wir ihnen? Die Dinge werden kommen und sie werden in der Endzeit immer plötzlicher kommen und sich ändern. Und es ist gut, wenn wir auf so etwas vorbereitet sind. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Lasst es euch nicht zu viel werden, einander an- und aufzunehmen, auch ganz praktisch. Das fängt an, wenn Sonntagnachmittag jemand zum Kaffee kommt, wo wir eigentlich unsere Ruhe haben wollen. Und er braucht vielleicht mal ein Gespräch und Gemeinschaft. Seid gastfrei, untereinander, ohne Murren. Zu den Dingen, die wichtig sind, gehört dann auch, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Gemeinde ist die Gemeinschaft derer, die etwas von Gott empfangen haben und das miteinander teilen. Es ist nicht die Gemeinschaft der Alleskönner, sondern der Ergänzungsbedürftigen, die einander brauchen. Es ist nicht die Gemeinschaft derer, die sich in Frömmigkeitshochleistungen gegenseitig überbieten müssen, sondern es sind Menschen, die alle von Gott beschenkt sind, aber jeder anders. Dient einander mit den Gaben, da steht Charismen im Urtext, dem Charisma, Gnadengaben. Das sind Gaben, die man ohne den Glauben, ohne Jesus nicht hätte. Gaben, die man sich nicht selber zu verdanken hat, die geschenkt sind, wo das eigene Können, natürliche Können gar nicht so die Rolle spielt. Gott beruft häufig die Schwächsten, manchmal die unmöglichsten Leute zu den größten Diensten. Mir ist mal ein Evangelist aus Indien begegnet, der einen sehr vollmächtigen Dienst tut. Er war als Kind so sprachbehindert, dass er sich nicht mit Hilfe der Sprache, sondern nur durch Zeichen überhaupt verständigen konnte. Und wegen dieser merkwürdigen Behinderung wurde er von allen gemieden. Das trieb ihn in die Verzweiflung. Und in dem Augenblick, wo er sich als Jugendlicher das Leben nehmen wollte, diesem Augenblick, wo er am Bahngleis stand, als der Zug kam, ist Gott ihm begegnet und hat ihn angerührt und berufen. Und heute predigt er in vielen Ländern. Ein Beispiel für die Gnade Gottes, die sich gerade in Schwachheit zeigen möchte und mächtig erweist. Und diese Gnade ist verschiedenartig, bunt steht hier. Luther sagt mancherlei, das ist missverständlich. Bunt, vielfältig, wie so ein bunt gewirkter Teppich oder wie eine bunt bestickte Decke. In Gottes buntem Garten gedeihen die merkwürdigsten Pflanzen und die haben dort alle ihren Platz. Da muss keiner den anderen nachahmen, da muss keiner so sein wie der andere oder so begabt sein wie der andere. Gott ist Schöpfer, schöpferisch, er liebt die Vielfalt. Gib es weiter, was Gott dir anvertraut hat. Und empfange von anderen, was du nicht hast und was du nicht kannst. Lass dir es gefallen. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche, als Worte Gottes. Das bedeutet nicht, dass jemand gut reden können muss. Im Gegenteil. Die am besten reden können, reden auch den meisten Unsinn. Das gilt auch im christlichen Bereich. Wie viel frommes Geschwätz gibt es da? Und wie selten ist es, ausnehmend selten, dass jemand etwas empfängt, was Gott auf dem Herzen hat und das weitersagt. Und genau das bräuchten wir. Du musst nicht gut reden können. Von Gott hören können ist viel wichtiger. Und dann sag das Wenige weiter, was du gehört hast, wenn es ein Satz ist. Und die gut reden können, müssen besonders aufpassen, dass sie wirklich Wort Gottes weitersagen und dass sie die Dinge sagen, die vor Gott bestehen können. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, aus dem Vermögen, das Gott darreicht. Hier ist nicht Hans Dampf in allen Gassen gemeint. Auch nicht die meinen, dass ohne ihr Tun die Welt sich nicht mehr weiterdrehen könnte. Es sind nicht die gemeint, die sich und anderen ständig ihre Tüchtigkeit beweisen müssen und die ständig auf Anerkennung aus sind. Aber es gibt Menschen mit dieser Gabe des Dienens. Ich kenne einige. die sehen und tun einfach still, was anliegt. Ob das einer sieht oder nicht, ist völlig egal. Und auch wenn sie viel tun, sie jammern dabei nicht. Und sie brennen auch nicht aus. Sie sind glücklich in dem, was sie tun, weil Gottes Segen durch sie fließt. Es gibt auch Menschen, die viel helfen und dabei selber kaputt gehen. Ich glaube nicht, dass Gott das so gemeint hat. Hier steht nicht, dass wir uns verausgaben sollen, sondern in Gottes Kraft dienen, das weitergeben, was Gott uns anvertraut. Und gerade wer von Natur aus gerne hilft oder in einer Situation ist, wo er viel helfen muss, der muss dort aufpassen, dass er es nicht aus eigener Kraft tut, sondern aus Gottes Kraft, dass er sie sucht und empfängt oder andere mit einbezieht. Menschen mit der Gabe des Dienens wissen, dass sie nicht überall helfen können und müssen. Sie ruhen zuerst in Gott und tun dann, wo sie merken, das ist jetzt dran. Das sind oft ganz einfache Dinge, wie sauber machen oder so etwas. Solche Menschen sind ganz, ganz kostbar. Und dort gedeiht das Leben, dort werden die Dinge leicht, weil Gottes Gnade am Werk ist. Gnadengaben kommen von Gott und sie dienen wieder zur Ehre Gottes, damit, wie sie heißt, in allem Gott verherrlicht oder gepriesen werde. Gott ist der Ursprung, Gott ist das Ziel, aber es fließt durch uns Menschen. Und es gibt nichts Höheres und Erhabeneres, als Gott zu ehren mit den Worten und Taten, die er ermöglicht, uns anvertraut. Und so verbringen wir am besten unsere Zeit. Und so bewältigen wir am besten unsere Zeit. Auch wenn sie schwer ist und wenn schwere Zeiten kommen, gerade dann, wenn alles aufs Ende zugeht. Wir üben jetzt schon ein, was und tun, was Zukunft hat, was die Ewigkeit ausfüllen wird. Gott ehren, Gott verherrlichen, Gott preisen in allen Dingen durch Jesus Christus, durch das, was er uns schenkt und ermöglicht. So reden und so handeln in seinem Namen zur Ehre Gottes. Und in dem Maße, wie Gott so geehrt wird, kommt auch alles andere zurecht. Und übrigens, wo Gott nur noch geehrt wird und alles zu seiner Ehre getan wird, da ist der Himmel. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus.